Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstag. Gerade wurde, wie alljährlich, am 20. September der Weltkindertag gefeiert. Er wurde auf Empfehlung der UNO gegründet, um die Rechte der Kinder zu fördern. Mit zahlreichen Aktionen, Kundgebungen und Festen soll seitdem auf die Lage der Kinder in aller Welt hingewiesen werden. In diesem Jahr hat das Deutsche Kinderhilfswerk einen thematischen Schwerpunkt benannt, der aktuellen Situation angepasst: Frieden und Teilhabe. Teilhabe umfasst auch kulturelle Teilhabe, und die ist in unserer Stadt von Bedeutung, seit man die Dringlichkeit des Themas erkannt und im Kulturentwicklungsplan verankert hat. Gerade für Kinder aus armen und benachteiligten Familien ist der Zugang zu Theater, Literatur, Museen etwa besonders wichtig. In der Blauen Stunde haben wir Anfang des Jahres über das Theaterstück Wutschweiger, in dem es um arme Kinder geht, berichtet. Heute greifen wir das Thema noch einmal auf mit dem Leiter des Jungen Staatstheaters Wiesbaden, Dirk Schirdewan, und sprechen mit ihm über die Planung der Programme und seine Sympathie für die Wartburg. Dirk Schirdewan, ehe wir zur neuen Spielzeit kommen, lass uns zurückblicken auf den Februar, als Mia Konstantins Inszenierung der Wutschweiger zu sehen war. Im Stück geht es um Kinderarmut, ein gerade in unserer Stadt wenig bekanntes Thema. Wie war denn die Resonanz und was ist daraufhin erfolgt?
Also die Resonanz aufs Stück war sehr, sehr gut. Also Mia hat auch eine sehr tolle Arbeit hingelegt, also das muss man wirklich sagen. Also jetzt erstmal die Resonanz aufs Stück. Und aber auch, was wir gemerkt haben, wir sind ja mit dem Stück auch in Kontakt getreten mit dem Aktionsbündnis für Kinderarmut, was es in Wiesbaden gibt. Und wir haben eine sehr, sehr positive Resonanz vom Bündnis erfahren, dass sich das Theater überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt. Und auch, was wir danach quasi in weiteren Kontakten erlebt haben, also wie wenig präsent eigentlich dieses Thema ist. Also dass wir das bearbeiten, das war eine sehr, sehr positive Resonanz, die wir erfahren haben.
Wird denn irgendetwas daraus sich entwickeln?
Ja, wir haben ja den Fachaustausch gemacht. Also das hat sich ja quasi alles auch aus dieser ganzen Thematik entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, was können wir machen? Wir haben einen Fachaustausch zum Thema Kinder- und Jugendarmut quasi angeboten in der Wartburg, haben uns mit verschiedenen Akteurinnen aus der Stadtgesellschaft getroffen. Das Amt für Soziale Arbeit hat ja noch einen Vortrag gehalten, hat überhaupt aufgeklärt, wie sieht es in Wiesbaden aus und was wir gerade planen. Also die Planung ist aber wirklich noch am Anfang, weil das war jetzt noch ein sehr, wie soll ich das nennen, aufklärerisches Treffen. Also dass man erstmal gesagt hat, wie ist es denn überhaupt? Und wir haben aber gemerkt, das Interesse ist groß, auch von Seiten der freien Kunst oder der freien Kunstszene in Wiesbaden. Und wir planen gerade quasi ein Netzwerktreffen oder wie eine Projektschmiede, dass wir wirklich aus diesem ganzen, ich sag mal, aus diesen ganzen Diskussionen rauskommen und wirklich in die Aktion, dass wir sagen, okay, wir setzen es zusammen. Jugendzentrum, Theater, freier Balletttänzer und setzen uns hin und entwickeln wirklich ein Projekt, beantragen den über Kultur macht stark und bringen dieses Projekt ins Leben und somit zu den Menschen.
Wie sollte denn das Projekt aussehen, wenn es so läuft, wie du dir das vorstellst? Wie würde das dann aussehen?
Das kann ich gar nicht sagen, weil es gibt so vieles Verschiedenes, was man machen könnte. Also jetzt zum Beispiel, darf ich so ein bisschen vom Thema gerade abweichen? Also
ja,
ich würde mal abweichen,
bitte.
Wir waren jetzt, gestern war ja Weltkindertag und die Stadt Wiesbaden hat dieses Jahr am 18., also zwei Tage vorher, dezentral den Weltkindertag gefeiert. Also es war ja früher immer auf dem Schlossplatz, da haben wir auch teilgenommen vom Just und hatten einen kleinen Stand und dieses Jahr war in der Adolfsallee, war es in der Wellrittstraße, ich glaube im Sauerland und in verschiedenen Stadtteilen. Da wir eh schon sehr eng mit der Wellrittstraße kooperierend haben, auch schon mit einem anderen Projekt, was in der Wartburg lief, W183 Inside West End hieß das Stück, sind wir quasi mit einem Stand in die Wellrittstraße gegangen. Wir haben da Buttons gemacht mit Kindern, also, und haben so ein bisschen erzählt, was wir im Theater machen. Und da hat eine Sozialarbeiterin aus der Wellrittstraße erzählt, dass sie jetzt ein Theaterprojekt ins Leben ruft. Also sie hat 7 Kinder, die gesagt haben, die würden gerne Theater spielen. Die haben auch das Theaterstück damals in der Wartburg gesehen, das ja über die Wellrittstraße geschrieben wurde. Und die nennen sich jetzt Theater 183. Die haben zum Beispiel angefragt, ob wir nicht mal vorbeikommen können und gucken. So, und das wäre zum Beispiel, was man könnte, das jetzt auf größere Beine stellen und sagen, man entwickelt darum einen Antrag, dass halt die finanziellen Mittel auch da sind. Vielleicht die Sozialpädagogin noch mit einer Künstlerin oder einem Künstler zu bereichern, also die mit der Gruppe arbeiten und auch, dass die Sachmittel haben, die sie ausgeben können oder dass sie vielleicht mit der Gruppe mal nach Mainz fahren können oder nach Wiesbaden, um sich Kunst und Kultur überhaupt anzusehen. Also es ist total schön, wenn man macht, aber ich glaube, gerade für Menschen mit weniger Zugängen ist es auch wichtig, die an die Hand zu nehmen und sie am Kunstgeschehen teilhaben zu lassen. So.
Das ist eine ganz große Baustelle. Ja, das klingt alles sehr interessant. Ja. Und wenn das alles so klappt, ist das eine Sache, die bislang gefehlt hat. Nur ist mir das doch noch etwas zu nebulös. Also was würde denn über dem Ganzen stehen? Ist es ein pädagogisches Projekt? Dient es dazu, die Kinder zusammenzuführen oder zur Kultur zu führen oder ins Theater zu führen oder sie zum Spielen zu bringen? Oder ist es alles zusammen? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Das ist ein kulturpädagogisches Projekt, so würde ich es bezeichnen. Also einmal, also es gibt es ja noch nicht. Also das ist jetzt so eins von dem, was entstehen könnte. Es gibt auch noch mehrere Bereiche. Aber das ist, für mich ist es, glaube ich, immens wichtig, dass der Mensch seine Kreativität entdeckt. Weil ich glaube, dass man ganz viel von dem, was man als Mensch hat, eigentlich über Kreativität erfährt. So, und ich glaube, dass viele diese Zugänge manchmal gar nicht haben oder die Möglichkeiten, den Raum, nennen wir es den Raum, also das Material, den freien Raum, auch den Platz, einen angstfreien Raum, wo man das erleben kann oder auch die Anleitung hat, einen Impuls bekommt, irgendwie was zu tun. Ich glaube, vieles, was wir beide jetzt vielleicht als normal empfinden, dass uns ein Buch vorgelesen wurde oder dass man irgendwie mal einen Malstift in die Hand bekommen hat und irgendwie so, das erleben viele auch nicht. Und ich glaube, es geht um die Impulse erstmal, also die künstlerischen Impulse, die man bekommt, das Ausprobieren, dann hat man klar, dass man sich als Gruppe erfährt. Also wenn wir jetzt beim Theater bleiben, man könnte natürlich auch sagen, man macht ein Projekt aus der bildnerischen Kunst. Wenn wir beim Theater bleiben, was ich erlebt habe, was für viele auch ein ganz großes Erlebnis ist, ist dieses Ensemble-Gefühl. Also dass man als Gruppe nach auf der Bühne steht und man bekommt Applaus und hat zusammengearbeitet. Und man erlebt aber auch, wenn wir nicht zusammenarbeiten, funktioniert es nicht. Das ist jetzt auch alles noch sehr nebulos, aber das ist, ich sag mal, erste ist, sie überhaupt in Kontakt mit Kunst zu bringen, einen Impuls zu setzen und vielleicht auch sowas wie, das macht ja Spaß, da will ich mehr von. Also eigentlich so dieses Blutlecken. Vielleicht, dass sie ein Stück gehen, sich was Schönes angucken und denken, oh, ist vielleicht auch mal eine Alternative zu Netflix oder zu YouTube. Oder also einfach erste Impulse setzen. Das ist, glaube ich, so das Erste. Ja.
Das heißt also, du hast jetzt erzählt über die Zielgruppe, um die es gehen soll und die da interessiert werden soll und mit anderen zusammengebracht werden soll. Geht es auch um bestimmte Themen oder ist das zweitrangig? Also beispielsweise, wir bleiben doch mal bei der Kinderarmut. Mhm. Sollte das ausgebaut werden, wäre das wichtig genug? Oder ist das jetzt mal ein Thema, das jetzt abgehakt werden kann und jetzt passiert was anderes? Oder kommt es bei dem Projekt, das du gerade skizziert hast, kommt es da gar nicht darauf an?
Ich finde, da kommt es nicht darauf an. Also ich finde, ich weiß, dass die Pädagogin sich ein Stück zum Thema Respekt rausgesucht hat. Also sie möchte gerne das Thema Respekt und das Miteinander bearbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr pädagogischer Ansatz. Das würde ich sogar, glaube ich, gar nicht so machen. Ich glaube, ich würde eher gucken, was interessiert die Kinder und worüber wollen die ein Stück machen. So, das wäre mein Ansatz. Aber ich finde das total legitim und ich glaube, das hilft auch erstmal, wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in der Theaterarbeit hat, etwas Bestehendes zu nehmen und mit dem zu arbeiten. Genau, Kinderarmut. Also ich glaube, dass wir als Theater uns schon mit diesem Thema noch beschäftigen sollten. Das ist noch lange nicht abgearbeitet. So, ich glaube, wir müssen das nicht nur machen, aber deshalb meine ich, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir jetzt den zweiten Impuls setzen. Es gibt ein zweites Treffen, in dem konkrete Projekte erarbeitet werden, damit man nicht immer in diesem Nebulösen bleibt und in dem Schwallen, sage ich mal, sondern dass man wirklich sagt, okay, ihr drei, ihr passt zusammen, ihr entwickelt ein Projekt, beantragt das und im besten Fall wird das bewilligt und das findet statt. So, das finde ich immens wichtig und ich glaube, das muss von uns kommen. Das ist auch unsere Verantwortung, weil wir haben das angestoßen jetzt mit dem ersten Treffen und ich finde, wir sind in der Verantwortung, das zu Ende zu führen, also dass irgendwas wirklich konkret daraus entsteht. Ich glaube nicht, dass wir im Just jetzt jede Spielzeit immer wieder ein Stück zum Thema Kinderarmut bringen müssen. Wir müssen uns aber damit beschäftigen, weil unsere Kinder und Jugendliche, unser Publikum, das sind Kinder und Jugendliche. Und wenn jedes dritte Kind in Wiesbaden, fünfte, Entschuldigung, von Armut betroffen ist, dann in unserem Publikum ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen, weil die halt mit den Schulen kommen. Oder manche Schulen haben vielleicht auch gar nicht die Ressourcen. Das heißt, wir haben die Verantwortung zu gucken, dass diese Kinder oder auch diese Familien die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen. Und da müssen wir Wege finden oder Finanzierungsmöglichkeiten, dass eben alle auch an diesem, ich sag mal, an der Hochkultur in Anführungsstrichen teilhaben können. Also, dass wir Zugänge ermöglichen. Und das, finde ich, ist eine Verantwortung. Und das müssen wir jede Spielzeit mitnehmen. Ich sag mal, inhaltlich in den Stücken muss es nicht jede Spielzeit sein, aber wir müssen uns ganz stark damit auseinandersetzen, wie schaffen wir diese Zugänge.
Und um das abzuschließen, Wutschweiger, wird das in die nächste Spielzeit übernommen?
Das wird übernommen, ja. Also wir werden Wutschweiger wieder aufnehmen. Die Wiederaufnahme ist am 17.11. um 10 Uhr im Studio mit einer Schulvorstellung. Und dann gibt es aber noch weitere Termine. Also wir spielen es bis Mitte Dezember und auch im neuen Jahr wird es neue Termine geben.
Wir kommen mal zu dir persönlich. Mhm. Du hast Sozialarbeit studiert. Mhm. Spielt das in deiner Theaterarbeit eine Rolle?
Also ich habe soziale Arbeit studiert und habe einen Schwerpunkt Kulturpädagogik gewählt. Ich glaube, es spielt gewissermaßen schon eine Rolle, weil ich in meinem Studium viele Praktika absolviert habe, viel gesehen habe, was es gesellschaftlich gibt, auch mit vielen Leuten zu tun gehabt habe, die nicht mit allem gesegnet wurden, also an finanziellen Mitteln oder irgendwie auch denen im Leben, was passiert ist. Also ich glaube, ich habe teilweise einen anderen Blick auf Sachen. Und dadurch, dass ich ganz viel selber mit Gruppen gearbeitet habe, das habe ich manchmal das Gefühl, kommt mir zugute, wenn ich mit dem Ensemble arbeite. Also mir liegt sehr viel daran, dass man Harmonie würde ich es nicht nennen, aber dass die Leute sich im Ensemble wohlfühlen und dass man eine Arbeitsbasis hat, auf der jeder seine Kreativität entfalten kann. Also und das ist für mich eine Atmosphäre, die ich sag mal, nicht von Angst besessen ist oder von Erfüllungszwängen oder irgendwie so. Also das ist sowas, was ich sage, da kommt mir das manchmal zugute. Aber ich sehe mich jetzt gerade nicht mehr als Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge.
Dann sag uns doch bitte mal, wie dein Weg zum Kinder- und Jugendtheater verlaufen ist. Wie bist du denn dazu gekommen? Wann hast du gesagt, nee, soziale Arbeit ist mir nichts mehr, ich mache jetzt was anderes?
Also ich bin immer wieder zur sozialen Arbeit zurückgekehrt, muss ich sagen. Ich hatte immer mal Etappen, dass ich wieder hingekommen bin. Aber ich habe als Kind mochte ich Theater total gerne. Also ich habe irgendwie so ein, zwei, ich glaube in Bochum war das, da war ich mit meinem Vater im Theater. Theatererlebnisse, die habe ich einfach im Kopf. Also ich weiß das Stück gar nicht mehr, aber ich weiß noch die Atmosphäre und dieses im Saal sitzen. Also ich liebe es auch im Theaterraum zu sitzen. Dann halt Schullaufbahn. Ich hatte erst überlegt, Jura zu studieren, irgendwie in so eine Richtung zu gehen. Eigentlich hatte ich für mich Theater gar nicht so auf dem Schirm. Und bin nach meinem Zivildienst, bin ich für ein Jahr nach Mexiko gegangen und habe dort in einem Kinderheim gearbeitet. Und da habe ich für mich entschlossen, okay, ich möchte in Mexiko leben, Sozialarbeiter werden und dieses Kinderheim auf Vordermann bringen. Also das hat mein Großvater mal mitgegründet. Also da ist kommt so die Verbindung her. Und habe dann gesagt, ich will das aber in Deutschland machen, bin zurück nach Deutschland gegangen, bin in Darmstadt, ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, bin in Darmstadt gelandet, weil Darmstadt damals auf dem ersten Platz war bei diesem CAE-Ranking für soziale Arbeit, also beim Uni-Ranking. Und war dann in Hessen und habe angefangen zu studieren und habe im Studium dann eine Schauspielerin kennengelernt, die hat mit uns ein Seminar gemacht, Nadja Sukup, die hatten das Theaterlabor in Darmstadt und die haben professionelles Kinder- und Jugendtheater gemacht. Freie Szene, aber mit professionellen Schauspielerinnen und die sind halt an Schulen gefahren oder haben im Mollerhaus gespielt, neben dem Staatstheater. Und da habe ich im jungen Ensemble mitgespielt, habe bei denen Regieassistenz gemacht, habe bei denen Technik gemacht, habe irgendwie theaterpädagogische Workshops gegeben. Und dann bin ich immer mehr in dieses Theater rein. Dann die Bühnenbildnerin von denen war Produktionsleiterin in Wiesbaden. Dann habe ich eine Hospitanz hier gemacht und habe dann für mich entschlossen, ich will Regie studieren. Da gab es so eine Lebensgeschichte, die packe ich jetzt im Radio nicht aus. Und dann wurde mir aber parallel dazu, zu diesem Regie-Studiumsambition, wurde mir die Stelle als feste Regieassistent hier in Wiesbaden angeboten. Und die habe ich angenommen. Dann bin ich sehr schnell Vater geworden und habe meine ersten Regien bekommen. Und dann bin ich sehr, ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der, wie soll ich das nennen, der sein Herz irgendwie so an einen Ort legt oder an Menschen bindet. Und so bin ich in Wiesbaden geblieben. Also, ja.
Darüber freuen wir uns.
Ja.
Du hast gerade gesagt, du erinnerst dich nicht an dein erstes Stück im Theater, nur dass es dir gut gefallen hat? Weil wann fing denn die Erinnerung an? An welches Stück erinnerst du dich, das du gesehen hast im Theater später? Weißt du das noch?
Die Drei-Groschen-Oper in Dortmund. Ja.
Da warst du schon.
Da war ich irgendwie 14 wahrscheinlich. 14,
ja. Ja, 14, 15. Und hast du mal selbst Theater gespielt?
Ja, ich war in einer Theater-AG auf dem Gymnasium. Da haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe es, ehrlich gesagt, ist eine große Schwäche von mir, mir Namen zu merken, aber den weiß ich noch, von Frank Zarangi ein selbstgeschriebenes Stück aufgeführt. Ich fand es gruselig, aber da habe ich mitgespielt irgendwie. Ich glaube, der ist auch nicht im Theater gelandet. Genau, da habe ich mitgespielt, dann halt in Darmstadt irgendwie im Studententheater, so Sachen habe ich gemacht, ja.
Spielst du heute auch noch? Also du, nee. Du hast ja viele Tätigkeitsfelder, spielen tust du nicht. Nee. Also das war auch nie eine Option und mal aus Spaß vielleicht nochmal.
Als Regieassistent durfte ich mal einspringen, da durfte ich mal für Benjamin Krämer-Jens da den Kommissar in den Physikern spielen. Das fand ich ein sensationelles Erlebnis, ehrlich gesagt, auch so der Applaus danach. Da habe ich so erst mal so begriffen richtig, wie toll das ist, also und auch was das für eine Macht hat. Aber nee, ich sehe mich gerade nicht auf der Bühne. Ja. Also insgeheim manchmal denke ich mir so, ach, ist schon schön. Also ich finde es toll. Ehrlich gesagt, ich bewundere Schauspieler sehr. Und deshalb wünscht man sich das insgeheim manchmal auch, dass man da so stehen könnte, aber es ist nicht meins. Nee.
Schauspieler ist er nicht geworden. Aber was stattdessen passierte, erfahren Sie gleich. Nach dem kurzen musikalischen Intermezzo. Annegret Kratz spielt auf ihrem Akkordeon eine Musette. Seit der vergangenen Spielzeit bist du Leiter des Just, des Jungen Staatstheaters Wiesbaden. Du bist aber nicht alleine Manager, sondern inszenierst auch und bearbeitest Stücke und schreibst Bühnenfassungen von Buchvorlagen. Welche Stücke wählst du aus? Also ich würde jetzt gerne mal was über deine Programmplanung hören.
Also ich arbeite sehr eng zusammen mit der Theaterpädagogik, die auch sind drei Kolleginnen, Anne Thysiak, Laura Zuniden und Luisa Schumacher, die auch jetzt seit letzter Spielzeit seit dieser Spielzeit Dramaturginnen sind, also mit quasi die Stücke betreuen von Just Seite. Wir arbeiten sehr eng zusammen, dass wir Stücke diskutieren oder Themen diskutieren. Und bei mir ist das, ich lese sehr viel und gucke, was spricht mich selber an. So, und ich habe so den Anspruch auch gerade für unsere Stücke für die Jüngsten, dass wir Sachen produzieren, die für alle da sind. Also dass selbst wenn jetzt gerade produzieren wir, ich sag mal produzieren hört sich so nüchtern an, aber arbeiten wir an Blau, das ist eine Kooperation mit dem Ballett, mit Sophie Pompe als Schauspielerin und zwei Tänzern zusammen, ist 2+ angesetzt, aber man kann, ich glaube, in das Stück sehr gut noch im Grundschulalter gehen und ich glaube, man findet sehr viel auch, wenn man quasi als Eltern mit reingeht oder als Großeltern, weil es ästhetisch auf einem sehr hohen Niveau ist. So, und das ist mir unheimlich wichtig und ich gucke irgendwie, was haben wir gerade aktuell für gesellschaftliche Diskussionen. Manchmal aber auch zum Beispiel Blau ist entstanden. Wir haben dieses Jahr in Wiesbaden das Jahr des Wassers wurde ausgerufen und deshalb haben wir gedacht, okay, dann warum nicht? Das ist ein spannendes Thema. Gehen wir mit in dieses Jahr mit rein. Also gucken, was sind gerade für Themen in der Stadt. Also dass man irgendwie die Fühler aufhält. Dann manchmal zum Beispiel, dieses Jahr haben wir die Goldene Stadt von Markolf Naujoks, eine Uraufführung. Ich schätze Markolf sehr als Regisseur und ich habe ihn mal angefragt. Wir würden gerne mit dir arbeiten. Das ist schon, ich glaube, seit über 3 Jahren bin ich mit ihm in Kontakt. Und irgendwie hat er mir mal erzählt, er hat so ein Herzensprojekt, also er schreibt auch selber Stücke, wird bei Rowohlt verlegt und er hat gesagt, er hat ein Herzensprojekt, da arbeitet er schon seit als junger Erwachsener dran und das wird er gerne rausbringen. Sein Verlag wird dahinter stehen. Dann habe ich gedacht, wenn das ein Herzensprojekt ist, das kann ja nur gut werden. So, klar ist das ein Wagnis, also es hat sich jetzt auch herausgestellt, es passt leider perfekt in unsere Zeit, weil es so eine nach dem Krieg, also quasi junge Erwachsene, die nach dem Krieg den Weg quasi die sind auf der Suche nach der goldenen Stadt, wo alles gut ist so. Also es passt gerade leider sehr in unsere Zeit. Das war damals gar nicht intendiert, aber das sind so Sachen, dass ich da versuche, sehr offen zu sein. Oder jetzt zum Beispiel ist die Überlegung für die nächste Spielzeit, was die letzte Spielzeit erstmal ist, weil wir selber nicht wissen, werden wir übernommen oder nicht. Das ist ja so die Frage. Also unsere Verträge sind ja quasi auch bis zum Ende der Intendanz und danach ist ja der große künstlerische Wechsel. Überlegen wir jetzt schon, okay, wir arbeiten, wir werden jetzt eine Kooperation mit Follow the Rabbit eingehen. Das ist eine freie Gruppe aus Graz, sodass das Stück nach der Zeit quasi weiterleben kann. Also dass man guckt, wie geht man mit Ressourcen um und Genau, also das, ich würde sagen, die Stückauswahl treffe ich mit einer sehr großen Offenheit, so was ist da, was für Impulse bekommt man. Und aber auch zum Beispiel Behalt das Leben lieb, war sehr konkret, das war ein Buch, das hat mich als Jugendlicher oder ich glaube so als 12-, 13-Jähriger habe ich das selber in der Schule gelesen. Das ist mir im Kopf geblieben. Und das war so ein Ding und auch so dieses Thema, was ist, wenn man auf einmal das Augenlicht verliert? Das sind immer noch so Sachen, die mich beschäftigen. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist irgendwie ein Thema, das finde ich total spannend. So suche ich die Sachen eigentlich aus. Also manchmal kommen sie auch zu einem.
Das sind ja, außerdem hast du in dieser Spielzeit Stücke, die von dir sind, beziehungsweise die du inszenierst oder bearbeitet hast. Also wie du gesagt hast, behalt das Leben lieb. Dann, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns sah, übrigens preisgekrönt. Und im nächsten Frühjahr Premiere von Schnecke durch die Hecke. Wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen inhaltlich. Es sind nur alles schwierige Themen, gesellschaftlich notwendig, wichtig, auch als Diskussion, Möglichkeiten, Grundlage. Die Frage ist, wo bleibt eigentlich die Unterhaltung? Ist das nicht deine Sache? Ist dir das zu banal? Oder sagst du mir, man kann sich auch unterhalten bei den schweren Stücken?
Ich glaube, ich sage dir beides. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich sage dir auch noch was ganz anderes. Also man kann sich auch unterhalten bei den schweren Stücken. Ich würde mich eigentlich als bescheidener Mensch bezeichnen, aber ich glaube zum Beispiel, Behalt das Leben lieb ist, ich glaube, da wird man auch unterhalten, ohne dass man nachher denkt, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, es gibt auch schwere Stoffe, die nehmen einen mit, die beschäftigen einen und das ist super. Ich finde Unterhaltung total legitim und ich mag Komödien.
Also, Unterhaltung muss ja nicht seicht sein.
Nee, Unterhaltung muss seicht sein.
Und ich sag mal, ist einfach ein anderes Genre.
Genau, und ich sag mal, eine gut gebaute Komödie ist wirklich eine Kunst. Also es ist, Leute zum Lachen zu bringen, ist nicht einfach. Und ich habe schon lange gesagt, weil auch die Wartburg-Technik, die sagen schon immer, oh Gott, wir haben nur noch so schwere Stoffe und so. Und ich habe irgendwie, ich sage immer, jetzt mache ich eine Komödie und dann komme ich wieder mit so einem schweren Brocken um die Ecke. Und da werde ich schon manchmal so ein bisschen ausgelacht. Aber ich habe jetzt mir jetzt vorgenommen zum Beispiel, jetzt springe ich schon in die nächste Spielzeit. Also ich werde eine Komödie für Kinder ab 5 machen in der nächsten Spielzeit. Ich schätze Komödien eigentlich sehr. Ich glaube nur, doch, es gibt, und ich mag auch, ehrlich gesagt, was ich viel lieber mag, sind gute Geschichten. Also ich mag total Geschichten. Ich bin ein Fan von gut erzählten Geschichten. Ja.
Und was ist mit Märchen? Ist das für dich auch ein Genre?
Ja, ich habe halt so bei manchen Grimms-Märchen tue ich mich manchmal schwer, wenn wir so bei so ganz klassischen Märchen sind. Aber ich finde, es gibt auch...
Sind ja auch wieder so grausam.
Ja, sind mega grausam. Ja. So, und ist also die Frage, auch so von den ganzen Rollenbildern und wenn wir da sind...
Auch das noch.
Ja, da bewegen wir uns in einer sehr... im sehr schweren Bereich, aber ich finde, es gibt total schöne Märchen und zum Beispiel Schnecke durch die Hecke. Ich glaube, wenn man erstmal das, was jetzt im Programm ist, steht, denkt man, oh ja, Diversität, aber das wird eine schöne Komödie. Wir haben jetzt den ersten Aufschlag von Jens Raschke bekommen und ich glaube, das wird ein sehr humorvolles Stück. So.
Aha, ja. Also nicht die Schwere, wie es heute vielfach diskutiert wird, der Diversität und das große Unglück von Individuen, sondern anders.
Ja, ja. Eigentlich von einer Schnecke, die ihren Weg gehen will, also die zu was berufen ist. So. Aber da weiß ich auch noch nicht, wie das Stück wirklich wird.
Welche Formen bzw. Formate kommen denn besonders gut an?
Titel. Also besonders gut, wenn wir mit sehr offen reden, ein Titel. Also zum Beispiel das Neinhorn. Nummer 1, lange als Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. Das können wir auf den Spielplan setzen und es ist ruckzuck voll.
Also das heißt, du gehst ins Theater, weil der Titel so schön ist?
Ich jetzt?
Nicht du, sondern das
Publikum. Die Leute, das Publikum, das merken wir sehr doll. Also es gibt viele Leute, ich sag mal, kann ich auch verstehen. Ich habe das Buch gelesen, meine Kinder mögen das Buch, dann gehe ich da rein und ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß definitiv, dass mich keine Traurigkeit erwartet. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich lachen. Und das merken wir so doll. Also das Neinhorn läuft super. Oder Konrad oder das Kind aus der Konservendose wird diese Spielzeit nicht wieder aufgenommen, aber das lief auch sehr gut. Also man merkt schon, dass die Leute gerne in Stücke gehen, die sie kennen, also die sie vielleicht selber auch schon als, wenn ich jetzt aus der Elternperspektive im Kinder- und Jugendtheaterbereich rede, die sie vielleicht selber sogar schon als selber als Kinder gesehen haben. Oder Sachen, die Kinder gerade lesen. Das sind schon Sachen, die sehr ankommen. Ja.
Du hast mal gesagt, du legst Wert auf das Interaktive. Was sollen wir uns darunter denn vorstellen? Du weißt nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Nee, den Zusammenhang, das würde mich interessieren.
Aha. Das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich dachte, du sagst mir sofort, was das Interessante ist bei dem Interaktiven.
Nee, weil ich mag das Interaktive eigentlich im Stück selber, bin ich gar nicht so ein Riesenfan im Kinder- und Jugendtheater, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde gerade so, wenn wir jetzt, da denke ich sehr ans Weihnachtsmärchen, wenn man da einmal die vierte Wand aufbricht, muss man den Laden erstmal wieder ruhig kriegen. Und ich mag nicht so eigentlich diese Stücke, wo ist er denn? Oder und all das ganze Pum, hinter dir, also so diese ganze Animation, da bin ich eigentlich kein so ein großer Fan von. Was ich mag, ist die Interaktion der Theaterschaffenden mit dem Publikum. Also, dass man in die Begegnung kommt und vielleicht über das spricht, was man macht. Oder dass man...
Danach,
oder auch davor oder auch generell. Also auch, was mir auch wichtig ist, wir sind ja auch ganz viel Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern. Also zu sagen, was wollt ihr denn eigentlich sehen? So, also was ist denn für euch wichtig? Was muss Theater für euch sein? Also so dieses, dass wir in einer Interaktion sind, das ist mir auch immens wichtig.
Und was sagen die Lehrer dann?
Also ich sag mal, rein aus Lehrerperspektive oder Lehrerinnenperspektive ist halt wirklich, es ist sehr unterschiedlich. Also einmal, dass es was damit zu tun hat, was gerade gelehrt wird. Also wenn jetzt ein Buch irgendwie, ich sag mal, Corpus Delicti von Juli 10, Roman, merken wir, große Nachfrage, das Abi-Thema. Also klar, dass es Stoffe sind, die im Abitur vorkommen, die Faust, also ganz klassische Sachen, die im Abitur bearbeitet werden, Kohlhaas, so Sachen. Aber auch jetzt Behalt das Leben lieb ist auch super, weil da kann ich das Buch mit der Klasse lesen. Also Romanadaptionen sind in dem Fall oft gar nicht so schlecht. Und es ist halt so die Frage, einmal, wie ist es eingebettet? Also es gibt halt gute Zeiten, glaube ich, um ins Theater zu gehen. Also wenn ich jetzt Stücke ansetze direkt nach den Sommerferien, werden wahrscheinlich keine Lehrerinnen kommen, weil das erstmal geht alles los. Also dass man so kurz vor Weihnachten sind so Zeiten, im Januar, Februar, also dass man so guckt, einfach, wann haben denn die Schulen überhaupt Zeit? Und man muss auch langfristige Planung anbieten. Also wir müssen eigentlich im Kinder- und Jugendtheater, und ich glaube, da können wir uns noch sehr verbessern, eigentlich langfristiger die Stücke disponieren. Also deshalb haben wir jetzt auch dieses Jahr endlich mal wieder geschafft, bis Ende Dezember alle Just-Vorstellungen zu disponieren. Und wir merken, dass auch jetzt die Stücke im Dezember schon nachgefragt werden. Also Beispiel Wutschweiger haben wir jetzt schon Buchungen. Weil da ganz andere Planungen sind. Also beim Abendspielplan kann auch noch sein, dass innerhalb einer Woche auf einmal ganz viel passiert. Aber gerade fürs Kinder- und Jugendtheater ist es wichtig, quasi, dass die Schulen langfristig planen können mit uns.
Du hast einen breiten Überblick über das Kinder- und Jugendtheater. Ich wüsste gerne, welche Entwicklungen hat es gegeben im Laufe der Jahre? Kann man das benennen?
Doch, man kann schon. Ich finde, das Jugendtheater ist, dadurch, dass wir ein sehr sehr gut in Kontakt mit unserem Publikum sind und immer sehr nah dran sind an unserem Publikum, sind wir von den Stücken sehr auf Höhe der Zeit. Und ich finde so gerade, dass sich das junge Theater sehr viel mehr traut oft. Also dass wir, dass viel, ich sag mal, über die Sparten hinaus gearbeitet wird, dass es super viele Uraufführungen gibt. Also ich finde, im Kinder- und Jugendtheater gibt es extrem viele neue Stoffe, die rausgebracht werden. Es gibt viele Stückentwicklungen. Also ich finde, dass sich ganz viel getraut wird und auch so im digitalen Bereich ist ganz viel passiert. Also irgendwie, also digitales Theater oder das jetzt...
Was ist jetzt digitales Theater?
Also dass digitale Formen mit auf die Bühne gebracht werden.
Also Videos oder was meinst du?
Nee, gar nicht
oder?
Videos, aber zum Beispiel es gibt von Machina X, ist eine Gruppe, die auch in der Pandemie so, ich sag mal, so eine Art Spiele, Theaterspiele entwickelt haben, an denen man teilnehmen kann. Und da gibt es jetzt zum Beispiel ein Stück, wo zwei Schauspieler mit iPads zum Beispiel mit einer Schulklasse Demokratieprozesse nachspielen und die abstimmen und quasi digitale Medien mit einnutzen. Oder ich sag mal, dass so Sachen, was wir jetzt mit den Cyberräubern gemacht haben, dass, wo eine künstliche Intelligenz den Text produziert hat und die Schauspielerinnen das live performt haben. Also ich habe das Gefühl, dass Kinder- und Jugendtheater wird immer, oder nicht nur das Gefühl, das ist so, immer experimentierfreudiger und ist gerade sehr offen und das meine ich auch so mit eigentlich für alle greifbar und ist eigentlich, ich finde, Kinder- und Jugendtheater, dieser Begriff trifft es eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir beschäftigen uns mit jungen Themen. Ja.
Jungen Themen, da kommen wir jetzt mühelos auf die Spielstätte und das ist die Wartburg. Zu der Wartburg hast du ja ein besonderes Verhältnis und ist ja auch sehr wichtig, dort zu spielen. Warum denn?
Ich finde, die Wartburg ist ein unheimlich schöner Raum. Also einmal von der Größe, also diese, ich mag diese Spielstätten so bis 150 Zuschauer, weil es sehr intim ist. Man ist so als Publikum sehr zusammen. Man ist sehr nah an den Schauspielern dran, an den Schauspielenden. Ich mag die Technik unheimlich gerne. Also ich finde, die Wartburg ist was sehr Familiäres. Das ist ein sehr tolles Team, super schöner Raum und man kann auch mit wenig Mitteln in der Wartburg total viel machen, finde ich. Ja.
Und die Wartburg ist ziemlich nah an der Wellritzstraße, wobei wir wieder am Anfang unseres Gesprächs sind. Du möchtest ja auch mehr Kontakte haben, beziehungsweise möchtest mehr Leute aus diesen Teilen der Stadt ins Theater bringen. Wie willst du das denn machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also da habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht die Antwort. Also ich glaube, dass das einmal aber das braucht Zeit, über eine sehr regelmäßigen Kontakt läuft. Also ich sage mal, wir haben jetzt das Stück gemacht über die Wellritzstraße in Zusammenarbeit auch mit Jugendlichen aus der Wellritzstraße, waren sehr präsent, sind in die verschiedenen Zentren gekommen. Dann kam die Pandemie, weil eigentlich wollten wir noch ein Konzert machen mit Künstlerinnen aus dem Viertel in der Wartburg. Das konnte nicht stattfinden. Jetzt waren wir da zum Weltkindertag, waren präsent, gehen zur Theater AG. Und ich glaube, das ist einmal so ein Weg, dass man Barrieren abbaut, weil man sich kennenlernt und sagt, hier, komm doch mal mit. Dann ist so die Frage, müssen wir mit der geschäftsführenden Direktion klären oder auch mit der Intendanz, sagen wir mal auch vergünstigte Tickets oder vielleicht auch Freikarten ermöglicht. Oder wir sind ja auch in sehr enger Zusammenarbeit mit Justus Wiesbaden e.V., also dass Karten finanziert werden, dass man das so macht. Und ich glaube, aber das ist auch eine Sache, glaube ich, für die, die nach uns kommen auch noch, dass man mit Stücken kommt, die vielleicht auch die Menschen, die in der Wellritzstraße und die angrenzenden Straßen leben, vielleicht anspricht. Also sei es mehrsprachige Stücke oder irgendwie andere Themen. Also ich glaube, dass man da programmatisch auch noch einiges machen kann.
Eine Frage noch zum Schluss. Was siehst du als deine zentrale Aufgabe?
Gute Kunst auf die Bühne zu bringen, Verbindung zu schaffen und also Verbindung und unterhalb der Künstler, also und Zugänge zu schaffen. Zugänge zum Theater. Ja.
Dirk Schirdewan, vielen Dank.
Herzlichen Dank, sage ich auch.